Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir blicken zu Beginn der Sendung nach Indien und fragen, was sich die ehemalige britische Kolonie vom Brexit erhofft. Wir sprechen in eine Welt über Chinas Waffenproduktion und seine militärstrategischen Interessen. Jetzt, wo China offenbar der zweitgrößte Waffenproduzent der Welt ist. Und wir schildern den Streit um Afrikas größten Staudamm, beschreiben zum Schluss, wie namibische Pfleger für deutsche Kliniken ausgebildet werden. ...1947 hat Indien die Unabhängigkeit erlangt. Großbritannien gab seine Kolonie frei und teilte sie zuvor allerdings noch auf in die Indische Union und das muslimische Pakistan. Die daraus resultierenden politischen Konflikte wurden bis heute nicht gelöst. Auch deshalb ist das Verhältnis zur ehemaligen Kolonialmacht kritisch. Allerdings hat sich Indien schon lange emanzipiert und ist heute eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Und an geschäftlichen Beziehungen mit Großbritannien ist die indische Regierung durchaus interessiert. Die können mit dem Brexit auch eigentlich nur besser werden. So ist die einhellige Meinung in Neu-Delhi. Silke Dietrich berichtet.
Der Brexit ist endlich da und Indien ist bestens vorbereitet, um vom Brexit zu profitieren. Das titelt die Online-Ausgabe des englischsprachigen Magazins India Today. Indien steht nun auf der Liste von mehreren Ländern, mit denen Großbritannien neue Handelsverträge schließen will. Der Brexit, sagt auch Surabh Shukla, Chefredakteur von News Mobile In, sei eine gute Chance für Indien.
Großbritannien spricht auch davon, dass sie die Visavergabe für gut ausgebildete Inderinnen und Inder erleichtern wollen. Zuvor mussten diese Stellen bevorzugt mit Europäern besetzt werden. Für indische Start-ups sehe ich eine gute Chance, die Handelsbeziehungen mit den Briten zu verbessern.
Darauf hofft auch Surabh Shukla selbst. Der Wirtschaftsjournalist hat vor mehr als 5 Jahren eine mobile Nachrichtenplattform gegründet, mit der er laut eigener Aussage rund 30 Millionen Userinnen und User erreicht. Sein Arbeitsplatz liegt in Gurugram, eine junge Stadt, die direkt an der Hauptstadt Neu-Delhi grenzt. Ein Umschlagplatz für Finanzen und Technologie mit glitzernden Hochhäusern, Malls und hippen Restaurants. Auf der Büroetage von Shukla sitzen junge Inderinnen und Inder in gläsernen Würfeln und treffen sich zum Brainstormen auf schicken roten Sofas. Das ist das digitale Indien, das das Land gerne als Marke in die Welt verbreiten will. Modern, flexibel und am Puls der Zeit. Und von dem auch Surabh Shukla komplett überzeugt ist. Dieses Digital India sei aus seiner Sicht das genaue Gegenteil von der Europäischen Union.
Es ist viel einfacher, bilateral mit Ländern zu verhandeln, als mit diesem Block der Europäischen Union. Die ist ein Konstrukt mit zu vielen unterschiedlichen Ländern, den ganzen Egos, die befriedigt werden müssen, und dieser überbordenden Bürokratie. Deshalb sind die Beziehungen von Indien zu einzelnen europäischen Ländern viel besser als zur EU selbst.
Seit 2007 verhandeln Indien und die Europäische Union über ein Freihandelsabkommen. 2013 sind die Verhandlungen komplett abgebrochen worden und erst vor 2 Jahren wurden sie wieder aufgenommen. Bislang ohne Aussichten auf einen schnellen Erfolg. Es gibt Probleme beim Patentschutz, den Indien nicht ausbauen möchte. Brüssel möchte auch Umwelt- und Sozialstandards in dem geplanten Freihandelsabkommen festschreiben. Auch hier schließen die Inder aus, darüber auch nur zu verhandeln. Denn politische Einmischung von außen verbittet sich Indien als derzeit 5. größte Volkswirtschaft der Welt. Erst vor wenigen Tagen hat eine Debatte im EU-Parlament die Stimmung der indischen Regierung verhagelt. Helena Dalli, EU-Abgeordnete aus Malta, referiert über die Neuregelung des indischen Staatsbürgerschaftsgesetzes, das viele als diskriminierend gegenüber Muslimen bezeichnen. Das Europäische Parlament bereitet eine Resolution vor, die antidemokratische Entwicklung in Indien verurteilt. Die indische Regierung hat daraufhin Protestbriefe an die Parlamentarier geschickt. Die Abstimmung über die Resolution wurde nun erst einmal verschoben. Im indischen Fernsehen diskutieren Experten die möglichen Folgen des Brexits. Auch hier geht es darum, wer in Zukunft wichtiger sein wird für Indien, die Europäische Union oder Großbritannien. Klarer Favorit für Jayant Dasgupta, der ein indischer Gesandter bei der Welthandelsorganisation war, ist die EU.
So that would be on priority basis.
Großbritannien ist kein großer Markt für uns. Wir müssen nun endlich das Freihandelsabkommen mit der EU verhandeln. Das hat Priorität.
EU FTA.
Wegen seiner hohen Wachstumsraten wurde Indien in den vergangenen Jahren oft als Lichtblick der Weltwirtschaft bezeichnet. Aber die Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds für Indien hat sich erheblich verschlechtert. Dennoch ist Indien die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt. Chefredakteur Shukla sieht daher rosige Zeiten auf Indien zukommen nach dem Brexit, denn dadurch würden sich gleich zwei Märkte für sein Land öffnen, wenn diese seinen Rat beherzigen.
Be more open, be more forthcoming and more.
Seid offener, seid mehr entgegenkommend für unser Land. Wer immer was zuerst vorschlägt, der erste Pitch ist der wichtigste.
The post-Brexit pitch has to be very, very strong and important.
Aus Shuklas Sicht ist Indien so attraktiv, dass sich sowohl die EU als auch Großbritannien schleunigst um Know-how aus seinem Land bemühen müssten.
Wie Indien auf den Brexit reagiert hat, das schilderte uns Silke Dittrich. Es ist zwar nicht überraschend, aber mangels verlässlicher Quellen gab es bisher keine gesicherten Angaben über Chinas Rüstungsproduktion. Deshalb hat die jüngste Analyse des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI doch für einige Überraschung gesorgt. Denn demnach ist China nach den USA der weltweit größte Waffenproduzent. Die meisten in China produzierten Waffen bleiben allerdings im Land und werden vom chinesischen Militär genutzt. Und das wirft die Frage auf, ob China seinen wirtschaftlichen und strategischen Machtausbau nun auch militärisch flankieren will. Ich habe kurz vor der Sendung mit Christian Mölling, Rüstungs- und Verteidigungsexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, gesprochen und wollte von ihm wissen, woher das Stockholmer Institut überhaupt seine Zahlen hat.
Die Zahlen sind erstmal der Versuch von SIPRI, überhaupt ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, was China überhaupt produziert. China ist da bei weitem nicht so transparent, wie die Europäer oder Amerikaner es sind, mit Blick auf die Zahlen, was da überhaupt produziert wird. Und das Ergebnis der Studie ist auch erstmal nur ein sogenanntes quantitatives. Das heißt, es geht um eine Abschätzung der Summen von Produktion. Man kann daraus noch überhaupt nicht abschätzen, was genau eigentlich verkauft worden ist und wohin das Ganze geht. Also da fehlen noch einige Variablen. Wenn man sich ältere Studien ansieht, dann kann man abschätzen, wohin das wahrscheinlich gegangen ist. Aber das wesentliche Problem bei dieser Studie, auch bei der Herangehensweise der Kollegen in Stockholm, ist, dass sie quasi immer über den Wert der Ware gehen und nicht über die Frage von Tödlichkeit oder was bedeutet das eigentlich für den Empfänger? Ist das gefährlich im Empfängerland oder kauft er sich das eigentlich bloß, um sich das in die Ecke zu stellen, damit es schön aussieht?
Wobei ja die meisten Waffen im Land bleiben. Es geht gar nicht so sehr um Waffenexporte. Was kann man denn daraus ableiten?
Naja, daraus kann man schon ableiten, dass China sich deutlich mehr ausrüstet, deutlich besser ausrüstet. Was die Studie auch zeigt, ist, dass die Produktion insbesondere in Unternehmen stattfindet, die schon technologisch leistungsfähiger sind als in der Vergangenheit. Also China holt technologisch im Rüstungsbereich auf. Ich glaube schon, dass das schrittweise auch in den Export gehen wird, wo man es kann, weil China sich natürlich über Waffenexporte Einfluss erkauft. Das ist den Chinesen sehr klar, dass man darüber Einfluss haben kann. Auch weil die Waffen wahrscheinlich mit deutlich weniger Restriktionen mit Blick auf den Einsatz verkauft werden, als das bei europäischen Waffen der Fall ist.
Die wirtschaftliche Expansion chinesischer Unternehmen begleiten wir ja schon lange. Dieser strategische Machtausbau jetzt bei der neuen Seidenstraße ist auch offenkundig. Glauben Sie, das soll jetzt noch flankiert werden durch ja, eine militärische Macht, die China aufbaut?
Also China sieht es mindestens so, dass es seine Rohstoff- und Wirtschaftswege schützen möchte. Das tun wir Europäer ja auch. Das ist also kein besonders neues Anliegen. Und dazu baut es in erheblichem Maße seine militärische Macht aus. Das heißt jetzt nicht, dass die Chinesen von vornherein irgendwo intervenieren wollen. Ich glaube, das ist nicht deren Ziel. Aber das Ziel ist schon, den Einklang zwischen wirtschaftlicher Expansion und militärischer Expansion zu haben und nicht hinterherzufallen.
China ist ja sehr dominant im südchinesischen Meer. Es lässt dort Inseln aufschütten, erhebt Anspruch auf Inselgruppen, installiert Militäranlagen und beansprucht Hoheitsrechte auf sehr weite Gebiete im südchinesischen Meer, vor allem dort, wo wertvolle Ressourcen vermutet werden, beziehungsweise schon klar ist, dass dort einiges liegt. Es gab da auch schon fast Kollisionen mit amerikanischen Booten. Das klingt nicht mehr nach, man möchte sich eigentlich nur absichern. Das klingt schon ein bisschen nach Konfrontation.
Also ich glaube, China geht seit einigen Jahren ganz bewusst die Konfrontation ein, um seinen Anspruch durchzusetzen. Ob der Anspruch gerechtfertigt ist oder nicht, ist noch eine andere Frage. Aber ja, genau, da läuft es darauf hinaus, dass China sich mittlerweile stark genug fühlt, eigentlich seinen Anspruch mit allen Mitteln zu vertreten. Und man nutzt, glaube ich, auf der einen Seite die Lethargie oder auch die Unsicherheit oder Uneinigkeit aller anderen aus, um Fakten zu schaffen. Also gerade die zitierten Inseln, die Sie gerade gebracht haben, ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass der Rest der Welt nicht so ganz richtig weiß, wie man damit eigentlich umgehen soll. Also nimmt man denen das jetzt wieder weg oder müssen die wieder abbauen? Das liegt in teilweise umstrittenen Seegebieten, teilweise liegt es aber auch in internationalen Gewässern. Das ist eine ganz schwierige Gemengelage und wir hatten eigentlich, glaube ich, die letzten 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges gedacht, ja, das ist jetzt eigentlich einigermaßen stabil, da wird doch keiner dran rütteln. Jetzt passiert es eben, dass das, wovor lange Zeit lang gewarnt worden ist, dass diese sogenannten Global Commons, also das, was eigentlich allen gehört, tatsächlich streitig gemacht werden wird und man sich fragen muss, wie halten wir denn eigentlich das Recht auf freie Seefahrt zum Beispiel aufrecht? Kann man das machen mit politischen Appellen oder muss man tatsächlich selbst Schiffe in die Region schicken, um mindestens symbolisch zu zeigen, wir fahren hier weiterhin durch, weil wir glauben, dass das Recht auf freie Seefahrt weiterhin Bestand hat, egal was ein einzelner Staat dazu sagt, auch wenn es China ist.
Die Amerikaner testen ja genau das gerade aus. Es gibt Kommentatoren, die sagen, es ist eigentlich eine neue Form des Kalten Krieges zwischen China und den USA. Sehen Sie das auch so kritisch?
Nee, das würde ich so kritisch nicht sehen. Oder ich würde es zumindest nicht versuchen, mit einer historischen Kategorie zu vereinen, die ja sehr stark dann andere Schablonen und Implikationen mit sich bringt. Also wir haben hier ganz klar eine Konfrontation. Die ist auch eine Konfrontation, die, ich sag mal, schrittweise systematischer wird. Wir haben aber keine ideologische, systemische Konfrontation, wie wir es im Kalten Krieg gehabt haben. Da ging es ja auch um Weltanschauungsideologien, die Treiber hinter bestimmten Entwicklungen gewesen sind. Das sehe ich nicht. Hier geht es darum, tatsächlich ganz knallhart Einfluss oder Macht zu bekommen, um die Welt zu gestalten. Das ist ein Anspruch, den die Europäer zum Teil auch gehabt haben. Aber er wird ja hier natürlich sehr viel vehementer umgesetzt und in einer Art und Weise, die die Regeln in Frage stellt, an die die Europäer sich lange Zeit lang gehalten haben, sie aber auch mitbestimmt haben.
Jetzt ist die Frage, wo wir diese Zahlen gesehen haben Anfang der Woche, inwieweit eigentlich dieser Machtanspruch immer mehr militärisch durchgesetzt werden kann. Xi Jinping hat Taiwan zum Beispiel ganz offen mit der gewaltsamen Rückeroberung gedroht, also im Notfall mit militärischem Eingreifen. Das wäre vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen.
Ja, wir sehen eine Eskalation. Der Anspruch auf Taiwan als Teil Chinas war ja immer da. Jetzt sieht man, dass die Chinesen aufwachsen und in der Lage sind, das möglicherweise auch militärisch durchzusetzen. Auch so durchzusetzen, dass es wiederum für die Amerikaner sehr schwierig wird, ihr Versprechen gegenüber Taiwan aufrechtzuerhalten, das Land und die Freiheit des Landes eigentlich zu schützen, indem man einfach eine Seeblockade durchsetzen kann. Das heißt, was jetzt auf der rein militärischen Ebene passiert ist, dass sich die Risikokalkulationen verändern, vor allen Dingen auf der amerikanischen Seite, aber auch sicherlich bei anderen, mit Blick auf die Frage, was muss ich denn eigentlich jetzt alles haben, um weiterhin freie Seefahrt und die Sicherheit Taiwans etc. eigentlich durchsetzen zu können. Das heißt, hier wird ein enormer Aufwand betrieben werden müssen. Das ist das, was die Amerikaner in den letzten Jahren gemacht haben, sich umzuorientieren und zu sagen, die nächste Konfrontation ist mit den Chinesen und die kann irgendwann einmal auch militärisch sein. Auch hier geht es letztendlich wieder darum, aus amerikanischer, aber vielleicht auch aus westlicher Sicht, die Risikokalkulation Chinas wiederum so weit zu beeinflussen, dass man sagt, es bringt nichts, euren Anspruch, den ihr habt, militärisch durchzusetzen, sondern ihr müsst euch schon mit uns an den Verhandlungstisch setzen. Aber dafür muss man halt auf der militärischen Ebene schon was in die Waagschale werfen. Mit Worten alleine ist es nicht zu machen. Ich glaube, da sehen wir auch in den letzten Jahren und Monaten, dass China das nicht sehr beeindruckt, denn wir sehen ja, wie auch europäische Regierungen von China unter Druck gesetzt werden.
Ich sprach mit dem Rüstungs- und Verteidigungsexperten Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik über die militärstrategischen Interessen Chinas. In Äthiopien wird der größte Staudamm Afrikas gebaut. Äthiopien will das Wasser des Blauen Nils für die Stromproduktion nutzen und provoziert damit seine nördlichen Nachbarn, Sudan und Ägypten. Denn in Kairo befürchtet die Regierung, dass durch den Staudamm nicht mehr genug Wasser den Nil herabfließt. Der Wüstenstaat deckt 90% seines Wasserbedarfs aus dem großen Fluss. In dieser Woche sollte ein Abkommen unterzeichnet werden, um die Wasserversorgung der Nilanrainer nicht zu gefährden. Doch auch diese Verhandlungsrunde verlief ergebnislos. Worum es geht, schildert Carsten Kühntop.
Der Renaissance-Damm ist das größte Projekt seiner Art in Afrika. Als Äthiopien vor 9 Jahren mit der Errichtung begann, war das für die Bauern im ägyptischen Dorf Baharmis eine schlechte Nachricht. Mohammed Ahmed, einer von ihnen.
Als ich erfuhr, dass der Damm die Wassermenge beeinflussen würde, bekam ich Angst. Und nicht nur ich, sondern wir alle. Denn für uns wird das verheerend sein.
Der Megadamm wird das Wasser des Blauen Nils, eines wichtigen Zuflusses zum Nil, für die Stromerzeugung aufstauen. Doch schon jetzt leidet Ägypten an Wasserarmut, der Bauer Ahmed Said.
Wir hatten früher jeden Tag Wasser, für jeden, der bewässern wollte. Aber jetzt bewässern wir in Rotation. Alle warten, bis der andere bewässert hat. Und da gibt es dann Streit, wer als erster bewässert. Manche warten 20 oder 30 Tage lang. Jeder will seine Nutzpflanzen bewässern, damit sie nicht eingehen. Das würde Verluste bringen.
Ägyptens Not ist groß. Seit Ende der 50er Jahre fließen jedes Jahr gut 55 Milliarden Kubikmeter Wasser in den Nassersee. Damals lebten 24 Millionen Menschen im Land. Heute gibt es mehr als 4-mal so viele Ägypter, aber die Wassermenge ist die gleiche geblieben. Der Damm in Äthiopien ist bald fertig. Ende des Jahres soll die Stromerzeugung beginnen. Der ehemalige ägyptische Wasserminister Mohammed Nasser Alam.
Die direkten Folgen für Ägypten durch den Bau des Dammes werden enorm sein. Dazu zählen die Unnutzbarkeit der Agrargebiete, das Sinken des Grundwasserspiegels, die Beeinträchtigung des Trinkwassers und das Eindringen des Meerwassers in das Nildelta und dessen Versalzung. Wir haben bereits große Landwirtschaftsvorhaben wegen Wasserknappheit eingestellt, wie die Kanäle Toschka, As-Salam und El-Hammam. Bei diesen Projekten hatten wir zuvor schon viel Geld in die Infrastruktur investiert.
Längst versucht Ägypten, sich aus der Abhängigkeit vom Nilwasser zu befreien. An der Küste des Roten Meeres arbeiten bereits 12 Entsalzungsanlagen. Am Mittelmeer werden 19 Anlagen errichtet. Doch nach wie vor bezieht das Land knapp 97% seines Trinkwassers aus dem Nil. Verhandlungen über den Damm und die Wasserverteilung kamen jahrelang kaum voran. Äthiopien wollte möglichst schnell stauen, Ägypten möglichst langsam. Zuletzt stellten die ägyptischen Medien dieses Thema als eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dar, auf die man im schlimmsten Fall vielleicht sogar mit einem Militäreinsatz antworten müsse. Erst als im vergangenen Jahr die USA begannen zu vermitteln, kam man einem Kompromiss näher. Die Mitte des Monats erzielte Grundsatzeinigung sieht unter anderem vor, dass der Stausee nur während der Regenzeit gefüllt wird, also in den Monaten Juli und August und eventuell noch im September. Ägypten hofft, dadurch genug Wasser zu erhalten. Äthiopien hingegen setzt auf den Strom vom Damm, um sein Land zu entwickeln. Es wird nun zum größten Stromexporteur des Kontinents aufsteigen.
Der Streit um Afrikas größten Staudamm geht weiter aus. Ägypten berichtete für uns Carsten Kühntop. Der Fachkräftemangel ist im medizinischen Sektor bzw. bei der Pflege besonders dramatisch. Davon sind viele deutsche Krankenhäuser betroffen, sodass sie einige Stationen wegen unbesetzter Stellen auch vorübergehend schließen müssen. Bei der Uniklinik Düsseldorf beispielsweise fehlen mehr als 100 Krankenpfleger. Darum sucht die Klinik nun zum ersten Mal aktiv in Namibia nach Mitarbeitern. Eine deutsche Firma bemüht sich vor Ort um eine Vorauswahl und zahlt inzwischen für 16 Krankenpfleger die Deutschkurse. In Namibia ist das umstritten, denn auch dort herrscht Fachkräftemangel. Adrian Kriesch berichtet.
Talaka Shaka lächelt selbstbewusst im Garten eines schicken Hotels in Namibias Hauptstadt Windhoek. Sie trägt einen dunkelblauen Blazer, offene Haare, Ohrringe. Ihr gegenüber sitzen zwei Mitarbeiter von Capital & Medical, einer deutschen Personalbeschaffungsfirma. Sie suchen Krankenpfleger für den deutschen Markt und die 21-Jährige hat gerade ihren Abschluss gemacht, als eine der Besten in ihrem Jahrgang.
This goes back to when I was young. Like I remember when I was 15, I helped someone deliver a child.
Für Krankenpflege habe ich mich schon entschieden, als ich jung war. Als ich 15 war, habe ich bei einer Geburt geholfen, wirklich. In meinem Dorf, ein ländliches Gebiet, das Krankenhaus weit weg. Meine Schwester war schwanger und mitten in der Nacht kam plötzlich das Baby. Von da an wusste ich, dass ich Krankenpflegerin werden will.
I knew that nursing is a perfect course for me.
Talaka Shaka hat 8 Geschwister, kommt aus einfachen Verhältnissen. Sie erzählt, dass sie ihre Abschlussarbeit darüber geschrieben hat, wie finanzielle Nöte die Leistung von Krankenpflegern in der Ausbildung beeinflussen. Tilman Frank, der Chef von Capital & Medical, nickt beeindruckt. Mehr als 1000 Pfleger aus 12 Ländern hat die Firma bereits nach Deutschland geholt. Viele der jungen Bewerber aus Namibia haben schwierigere Lebensphasen durchlaufen als gleichaltrige Deutsche, sagt Frank. Das könne ihnen in Deutschland helfen, in dem neuen Umfeld zurechtzukommen. 16 Krankenpfleger will er hier auswählen, die im Anschluss 6 Monate Deutsch im Schnellkurs lernen und dann in deutschen Kliniken arbeiten.
Das ist ein Riesenwechsel, wenn ich aus dem familiären Umfeld daheim komme und ich muss in eine ganz fremde Stadt. Es ist dunkel. Wir haben 6 Stunden Tageslicht in Deutschland in der Jahreszeit. Die sprechen alle komisch. Die Kollegen mögen mich auch nicht alle von Anfang an. Die geben mir das Gefühl, ich mache erstmal zusätzliche Arbeit. Also in so einer nicht notwendigerweise offenen Willkommenskultur da mich zu behaupten, ist nicht leicht.
Mein Lieblingsclub ist Arsenal.
Am nächsten Tag im Goethe-Institut von Windhoek. Hier lernt der erste Jahrgang von 16 Krankenpflegerinnen und Pflegern bereits seit 5 Monaten Deutsch. Tilman Frank hat ein Team vom Uniklinikum Düsseldorf mitgebracht, die sich die Kandidaten anschauen wollen. In Deutschland findet der Pflegevorstand der Klinik, Thorsten Ransch, nicht mehr genug Personal für seine Klinik, in der 2500 Krankenpfleger arbeiten. Es gibt knapp 100 unbesetzte Stellen, deutschlandweit Zehntausende.
Da geht es einmal um die Attraktivität dieses Berufes, um die Anerkennung in der Gesellschaft, um die Bezahlung, aber letztlich auch um Quantität, nämlich um die Anzahl. Und es gibt heute nicht mehr genug junge Menschen, die diesen Beruf ergreifen. Und das stellt uns vor enorme Probleme in der Versorgung der uns anvertrauten Patienten in Deutschland.
Ransch jettet mit seinem Team um die Welt, um Krankenpfleger zu suchen. Italien, Ungarn, Brasilien und jetzt auch Namibia, das erste Mal in Afrika. Und Ranc ist zufrieden, vor allem mit den Deutschkenntnissen, denn keiner der Bewerber hat die Sprache an der Schule gelernt.
Du hast überlegt, 5 Monate, das würden wir in Englisch, das kriegen wir nie hin. Wenn wir Englisch, die 5 Monate, also unglaublich. Sie passen nach Düsseldorf, die passen in unser Team, die passen auf unsere Stationen, also ich bin total begeistert.
Am Ende der Gespräche sagt er allen Bewerbern einen Job in Düsseldorf zu, wenn sie die finale Sprachprüfung bestehen. Namibia ist eines der wenigen Länder auf dem Kontinent, die mehr Krankenpfleger ausbilden, als sie einstellen können. Die Regierung investiere nicht genug, beklagt Junias Chilunga. Er ist der Gewerkschaftschef der Krankenpfleger, spricht von verfallenden Krankenhäusern und eklatantem Personalmangel. Dass Pfleger jetzt ins Ausland abgeworben werden, sieht er kritisch. Die Mehrheit dieser Leute wird nicht einfach zurückkommen aus Deutschland, höchstens wenn sie in Rente gehen. Und dann haben wir auch nichts mehr davon. Gesundheitsminister Kalumbi Shangula würde gern 4000 weitere Krankenpfleger einstellen, doch dem Land fehle das Geld dazu. Dass die arbeitslosen Fachkräfte eine Weile ins Ausland gehen, ist für ihn eine gute Lösung.
The principle per se is not bad.
Das Prinzip ist doch nicht schlecht. Sie lernen neue Sachen, neue Technologien und dann kommen sie mit dem Wissen wieder zurück. Aber wir würden bevorzugen, wenn das organisierter abläuft. Da gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten beide Länder eine Absichtserklärung unterzeichnen. Wenn die Krankenpfleger nach Deutschland gehen, hätten sie so auch einen besseren Schutz.
The health workers are going to Germany, for example. They also have some sort of a protection.
Im Kosovo und Mexiko war der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn bereits unterwegs, um Abkommen auf Regierungsebene zu unterzeichnen. Doch in Namibia sieht Tilman Frank von Capital & Medical nur eine geringe Nachfrage.
Ich glaube, dass das Wachstum limitiert ist, einfach wegen des großen Bedarfs an Pflegekräften, Gesundheitsfachkräften in Afrika selbst. Also ich glaube, das wird immer nur eine Randerscheinung bleiben, denn ich kann nicht Hunderte von ausgebildeten Fachkräften aus dem Land herausziehen. Es wird in kleinen Zahlen in Afrika bleiben. Es gibt ein großes Interesse, also aus Indien beispielsweise, aus Kamerun, aus Nigeria, lauter Länder, wo wir viele Bewerbungen erhalten, die aber selber nicht genug Leute haben. Und solange da nicht das Ausbildungssystem im eigenen Land gestärkt wird, glaube ich nicht, dass es eine massive Migration geben wird.
Krankenpflegerin Tala Kashaka ist nach dem Vorstellungsgespräch unterdessen zufrieden. Sie wird es wahrscheinlich in den nächsten Deutschkurs schaffen. In einem modernen Krankenhaus möchte sie gern arbeiten, mit neuester Technologie. Und dann irgendwann zurückkehren? Nein, sagt sie, wahrscheinlich nicht.
Wie Pflegerinnen und Pfleger in Namibia für deutsche Krankenhäuser rekrutiert werden, das schilderte uns Adrian Kriesch. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Manfred Götzke mit der Sendung Campus und Karriere. Tippen statt Schreiben, ist Rechtschreibung nicht mehr so wichtig, fragt er dann. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.